Moin, ihr lieben Mitmenschen. Herzlich willkommen zu Still und Stark, sei doch mal empfindlich, der Podcast für Neurodivergenz und Selbstständigkeit. Ich bin Svenja, Autistin, hochsensitiv, selbstständig, still und trotzdem stark. Und ich freue mich total, dass du da bist. Ja, moin, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und so viel Geduld hattet. Es tut mir wirklich leid. Ich muss mich gleich mal entschuldigen dafür, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, bis ich wieder eine Folge aufgenommen habe. Ja, ich muss sagen, es war eine herausfordernde Zeit für mich. Und ich setze mich hier gerade mal zu meinen Hunden auf den Boden. Irgendwie brauche ich das gerade. Es war irgendwie eine schwierige Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe so oft an den Podcast gedacht und habe eigentlich so oft gedacht, ey, das wäre jetzt eigentlich genau die richtige Zeit aufzunehmen, weil genau das wolltest du ja zeigen. Die Leute, die ZuhörerInnen einfach auch mitnehmen in herausfordernde Zeiten und mitnehmen in meine Gedankenwelt und da einfach offen sein mit euch allen. Und das ist mir nicht so ganz gelungen. Und ich weiß auch nicht, was mich jetzt direkt daran gehindert hat, aufzunehmen. Zum einen ist es dann einfach so, dass mir tausend Dinge durch den Kopf gehen und ich es auch nicht auf den Punkt bringen kann, worüber ich jetzt sprechen möchte. Wahrscheinlich wären das total verwirrende Folgen, bei denen mir niemand wirklich folgen kann, gedanklich. Und zum anderen, ja, sind wir mal ganz ehrlich, es ist eigentlich die Scham. Also eigentlich möchte ich lieber Podcast-Folgen aufnehmen, in denen ich euch total motivierende Dinge mitgebe und von Erfolgen berichte, kleine Erfolge, was ich geschafft habe und wie ich meine Angst überwunden habe oder sonst was. Und wenn sowas halt gar nicht stattfindet, ja, das ist schon ein bisschen unangenehm. Also ja, ich denke, es war letztendlich die Scham, die mich davon abgehalten hat, einen Podcast aufzunehmen. Und ja, letztendlich ist es das so oft, ne, dass uns genau das davon abhält, so viele Dinge zu tun. Also ich glaube, wenn wir immer tiefer eintauchen würden und immer fragen, ja, warum mache ich das und jenes nicht, dass wir ganz viele Gründe zwar aufführen könnten, aber am Ende, wenn wir immer tiefer gehen, dass es dann im Grunde, im wahrsten Sinne des Wortes, im Grunde die Scham ist, die uns davon abhält, Dinge zu tun, zu entscheiden, durch Situationen durchzugehen. Und das ist schon irgendwie schade. Das ist was, was, glaube ich, alle Menschen verbindet. Und aber auch etwas, was irgendwie alle Menschen verheimlichen oder verstecken wollen. Weil das die Scham eben so an sich hat. Ne? Man schämt sich halt. Und schämen heißt verbergen wollen. Ja, das bringt das irgendwie mit sich und es ist total menschlich und ist auch okay, aber ich finde, umso wichtiger ist es, dass es immer mehr Leute aussprechen und sagen, weil es wird sich jeder darin wiederfinden und ich bin mir sicher, dass du jetzt nicht auf der anderen Seite sitzt und mit dem Finger ausgestreckt auf mich zeigst und mich auslachst, sondern du wirst vermutlich denken, ja, kenne ich. Und das ist ja auch irgendwie wieder was Schönes, ne? Aber dazu gehört es halt auch, sich das einzugestehen und immer wieder zu hinterfragen, was gerade mit uns los ist. Und das ist nicht immer so einfach. Und das fiel mir in den letzten Wochen richtig schwer. Das Thema heute geht eigentlich um mein Gedankenchaos in den letzten Wochen und um einen speziellen Gedanken. Also mein inneres Chaos war darin begründet, dass ich Zweifeln viel Raum gegeben habe. Und also ihr wisst ja, dass ich noch am Anfang meiner Selbstständigkeit bin und ich arbeite gerade sehr, sehr viel, verdiene dabei aber sehr, sehr wenig, weil einfach viel Arbeit am Anfang Vorbereitung ist. Und ich bereite gerade Dinge vor, die ja vielleicht erst in 3 Monaten starten oder sogar erst in einem halben Jahr starten. Und das ist natürlich dann herausfordernd zum einen, weil es gibt dann Momente, in denen ich denke, boah, was hänge ich mich hier rein? Was mache ich in der Arbeit? Was ist eigentlich, wenn das niemanden interessiert? Was ist eigentlich, wenn am Ende niemand kommt und niemand fragt und niemand mit mir diesen Prozess erleben möchte, den ich hier gerade vorbereite? Ja klar, und dann kommen natürlich die Ängste und die Zweifel hoch. Und je mehr man halt dieser Stimme zuhört und auf diese Stimme eingeht und sich das Thema anguckt, desto größer wird es halt, ne? Und das war, glaube ich, das größte Problem in den letzten Wochen, das einfach auszuhalten, was gerade ist. Also auszuhalten, dass ich in der Vorbereitung bin, auszuhalten, dass ich jetzt einfach sehr, sehr wenig verdiene und dass ich nicht davon ausgehen kann, dass ich jetzt mich selbstständig mache und mir die Leute die Türen einrennen und ich E-Mails kriege ohne Ende und sich Leute in den Newsletter eintragen und informiert werden wollen von mir, was ich so tue und interessiert sind an dem, was ich tue. Davon kann man einfach nicht ausgehen, das ist unrealistisch. Natürlich würde man sich das wünschen und ein Teil von mir war so naiv zu glauben, dass es schneller geht. Aber es ist einfach nicht so. Ich muss Geduld haben und Vertrauen haben, dass das, was ich tue, am Ende Früchte tragen wird und dass das jetzt einfach die Saat ist, die ich ausbringe und nach der Saat braucht es wieder mal Zeit, damit diese Saat aufgehen kann. Es wird nicht sofort blühen, sondern es wird erst ein kleines Pflänzchen kommen, was noch sehr empfindlich ist, worum man sich sehr viel kümmern muss, damit es auch stabil wächst und gedeiht und überlebensfähig ist und auch härtere Zeiten überstehen kann. Ja, wer jetzt schon die Folgen vorher gehört hat von mir, der weiß, dass ich sehr gerne in Bildern spreche. Ich weiß, dass das viele Autisten und Autistinnen nicht können oder mögen. Also viele können es einfach nicht, dieses Denken. Bei mir ist es wirklich so, dass das mir wahnsinnig hilft, Dinge zu verstehen. Und deswegen spreche ich hier öfter in Bildern. Ich hoffe, dass das für die ZuhörerInnen in Ordnung ist. Und ja, ich habe das verstanden mit dem Pflänzchen und dem Säen und der Saat und dem Aufgehen und der Geduld. Aber das heißt nicht, dass ich das kann. Also das habe ich jetzt einfach in den letzten Wochen gemerkt. Ich bin sehr ungeduldig und mit der Ungeduld kommt einfach die Angst, dass es nichts wird, dass gar nichts erst aufgeht, dass mein Acker, wo ich gerade so viel einsähe, dass der einfach karg bleibt, dass dann nichts wachsen wird. Ja, das ist eine reelle Angst. Punkt. Ist einfach so. Weil ich ja auch keine Alternative sehe. Ne? Ihr wisst, ich ticke halt nicht normal. Und natürlich könnte man sagen, ja, ist doch egal. Du folgst jetzt gerade deinem Herzen. Du hast die Möglichkeit, Projekte umzusetzen, die dir sehr am Herzen liegen. Und ey, wenn es nichts wird, dann such dir halt einen Job oder einen Teilzeitjob, ne, und mach das nebenbei weiter erstmal und dann kannst du immer noch wieder voll einsteigen. Ja, das würde ich auch jemandem raten, der das kann. Ich weiß aber, ich habe wenig Alternativen. Na, ich habe nicht die Möglichkeit, einfach einen Job anzunehmen und dann noch nebenbei meiner Selbstständigkeit nachzugehen, weil ich diese Energie nicht habe. Ja, einen Teilzeitjob oder einen Minijob oder irgendwas nebenher würde mich so belasten und vereinnehmen, dass ich einfach total leer wäre und keinen Raum für Kreativität mehr hätte. Also ich hätte nicht diese Momente wie gestern, wo ich wirklich, ich glaube, 9 Stunden an einem ganz tollen Projekt gearbeitet habe. Ich hätte diese Energie nicht, diese Kreativität nicht, weil mich das so aufsaugt, weil ich dann wieder irgendwie raus muss, kommunizieren muss, im normalen Leben da draußen funktionieren muss. Und das kostet mich ja so unendlich viel Kraft, dass ich vermutlich nicht die Kraft hätte, noch weiterhin selbstständig zu sein. Ich weiß es nicht. Also bevor ich das ganz aufgeben würde, würde ich es natürlich probieren. Aber es wäre jetzt eigentlich nicht der Weg, den ich gehen möchte. Es wäre ein Kompromiss. Und es würde sich auch so ein bisschen anfühlen wie aufgeben oder wie der Angst nachgeben. Und es würde allem widersprechen, was ich so gelernt habe in den letzten Jahren. Ich habe mich ja auch viel mit dem Manifestieren beschäftigt, mit Meditation, mit Visualisieren, all diesen ganzen Konzepten. Und ich glaube, dass die funktionieren. Also das ist ja auch wirklich sehr fundiert begründet, dass wenn man einfach jeden Tag sich Zeit nimmt und sich sein Leben visualisiert, wie es sein sollte, beziehungsweise den Menschen visualisiert, der man werden möchte, also dieses Ich schon innerlich lebt, nicht nur dieses Vorstellen, so ein Bild haben, sondern wirklich in das Gefühl reingehen. Wie fühle ich mich, wenn ich dieser Mensch bin? Wie bewege ich mich? Wie gehe ich auf andere zu? Wie gehe ich durch meinen Alltag? Wie sieht das einfach aus? Und man geht da in Details rein, und also in Gedanken, in einer Meditation oder so. Und also wichtig ist, das alles richtig zu fühlen, richtig in die Emotionen reinzugehen, also wirklich diese Fülle zu spüren, die man dann eventuell hat. Ja, also ich kann jetzt nur mal von mir ausgehen, ja, ein Mensch zu sehen, der aus der Fülle lebt, der sich auch seiner Fülle bewusst ist. Also ein Mensch ohne Mangelgedanken. Und es ist schwer, weil wenn man gerade in einem Mangel ist, sich dann in eine Situation zu begeben, gedanklich, in der man in der Fülle lebt, ja, da muss man erstmal hinkommen. Das ist natürlich ein Weg. Aber das geht, das habe ich auch gemacht, ja, und das mache ich auch immer noch, aber es ist schwer, es ist wirklich, es ist richtig Arbeit. Aber ich bin mir sicher, dass es wert ist, diese Arbeit zu tun. Ich meine, es macht schon einen Unterschied, wie man durch die Welt läuft und welche Menschen man dann dadurch anzieht. Also man hat einfach andere Begegnungen. Die Qualität von Begegnungen ist anders. Es eröffnen sich Möglichkeiten, wenn man offener durch die Welt geht und mit Vorfreude und mit Optimismus und Vertrauen statt mit Selbstmitleid und Mangelgedanken, mit Mangel kommt ja auch immer die Angst und oh je, und wird das was und der Zweifel und alles schwingt so mit. Und natürlich sieht man das einem Menschen an. Und natürlich werden andere Dinge geschehen, wenn man so durch die Welt läuft, als wenn man eben mit einem Fülleverständnis durch die Welt läuft. Und daran arbeite ich gerade sehr, sehr viel und ich versuche, da dran zu bleiben. Aber ich merke im Moment so viel wie nie, wie hart das ist und was für eine schwere Arbeit das ist, wenn man es tatsächlich ernst meint und wenn man auch darauf angewiesen ist. Aber letztendlich habe ich ja nichts zu verlieren. Deswegen mache ich das einfach weiter und glaube auch daran. Ich glaube daran, dass die Dinge, die ich gerade tue, für Menschen lebensverändernd sein können. Ja, und das ist auch mein Ziel. Ich will das. Also mal ein konkretes Beispiel. Ich bereite gerade ja die Ausbildung vor, die ich anbieten möchte im nächsten Jahr. Ich möchte Menschen ausbilden in meiner Therapieform, die ich entwickelt habe. Also die habe ich nicht entwickelt. Ich bin ja Shiatsu-Therapeutin für Menschen. Und ich habe Shiatsu-Therapie auf den Hund adaptiert. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe eine Facharbeit darüber geschrieben, eine sehr umfangreiche, und habe darin eben Shiatsu-Therapie als Humantherapie in den veterinärmedizinischen Kontext übersetzt, in Anführungsstrichen. Und da gibt es so ein paar Herausforderungen, aber auch wahnsinnig viele Chancen und Wege, die sich dadurch eröffnen. Und ich arbeite ja selbst schon mit dieser Methode und sehe einfach richtig tolle Ergebnisse. Und ich will das unbedingt weitergeben. Und meine Methode nennt sich integrative Shiatsu-Therapie für Hunde nach Svenja Stoll. Und darin möchte ich gerne ausbilden ab nächstem Jahr. Und mein Herz geht richtig auf, wenn ich daran denke, und daran merke ich auch irgendwie, dass es richtig ist und dass es der richtige Weg ist, weil es so viele Ebenen in mir anspricht. Es ist zum einen diese wunderbare Therapie, die den Hunden einfach so gut tut, und nicht nur den Hunden, sondern auch denjenigen, die behandeln. Also die Menschen, die Shiatsu geben, die empfangen auch so wahnsinnig viel, und das ist so ein toller Weg, Shiatsu zu lernen. Das gründet ja alles auf der östlichen Medizin, also auf der traditionell chinesischen Medizin, obwohl ja Shiatsu eine japanische Methode ist, also kommt aus dem Japanischen und hat auch ganz viel Einfluss davon. Also es ist eine ganz uralte Therapie mit uraltem Wissen, und es ist einfach nicht einfach eine Technik, die man lernt, wie man eine Hand hält und wie man irgendwas drückt, sondern es ist verändernd für denjenigen, der es tut. Also das eigene Leben wird sich verändern, wenn man lernt, Shiatsu zu geben. Es eröffnet sich eine neue Welt. Und ich möchte, dass Menschen das erleben dürfen. Und ich darf hoffentlich ein Kanal sein, durch den das möglich wird. Das ist mein tiefster Wunsch. Und mein Lehrerinnenherz geht auch ein bisschen auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Daran merke ich auch, dass der Lehrerberuf wirklich nicht so falsch war für mich. Denn gewisse Aspekte liebe ich immer noch. Und das ist an allererster Stelle, Menschen zu begleiten. Egal welches Alter. Ich liebe es, Menschen zu begleiten, als Rückhalt, als ja so eine stille Begleiterin, die stärkt und Mut macht, Potenziale aufdeckt, Wege aufzeigt, Hoffnung macht. Ey, da steckt so viel drin, und es ist so schade, dass ihr mich jetzt nicht sehen könnt, weil ich kann gar nicht aufhören zu grinsen, weil mich das so glücklich macht. Und ja, und genau deswegen mache ich das auch weiter. Genau deswegen entwickle ich das auch weiter. Und genau deswegen weiß ich, das ist, was wird, das ist, werden wird. Und es ist jetzt nur eben diese Zeit, in der die Saat aufgeht. Gesät ist schon und sie muss jetzt aufgehen. Sie wird jetzt gepflegt und gedüngt. Gedüngt wird sie eben dadurch, dass ich zum Beispiel wie gestern den ganzen Tag an einem ganz tollen Projekt arbeite. Das ist ein, ja, ich kann es ja auch verraten, weil das ist jetzt schon auch bald fertig, ein Set, ein Kartenset, also ein Meridian-Kartenset sozusagen. Das ist für die Leute, die bei mir Seminare buchen werden in Zukunft. Also ich mache ja zweitägige Seminare, wo man eben in Shiatsu mal reinschnuppern kann. Und dann mache ich eben auch die Ausbildung noch in verschiedenen Varianten mit verschieden intensiver Betreuung. Und für die Leute, die eben Shiatsu beginnen wollen oder da noch Unterstützung brauchen, für die mache ich diese Karten. Das sind einfach kleine Helfer und die sind ganz toll geworden. Die sind total schön und ja, die werde ich jetzt bald meinem ersten Kurs anbieten und zeigen. Und ich hoffe, dass die Leute dann damit arbeiten und mir Rückmeldung geben. Und ja, dann werde ich diese Karten nach und nach immer verbessern, immer mehr verbessern, sodass man damit gut arbeiten kann, dass sie eine gute Stütze sind. Und ja, die haben auch eine ganz tolle Form und sind schön verpackt. Und ich glaube, das ist was richtig Schönes. Ja, und das ist eben auch so ein Element, was diese ganze Thematik um Shiatsu und Shiatsu-Ausbildung gerade noch so ein bisschen voranbringt. Ich habe noch ein weiteres Buchprojekt am Laufen, das ist auch was ganz Schönes. Das verrate ich aber noch nicht, das ist noch zu sehr am Anfang. Aber es ergeben sich einfach gerade so viele Möglichkeiten und Ideen, ja, dass ich wirklich genug zu tun habe und auch motiviert bin. Aber wie gesagt, ich brauche Geduld. Und ich habe mir viel über das Wort Selbstständigkeit nochmal Gedanken gemacht. Und selbst, also die Leute sagen ja immer, ja, bist du selbstständig? Das heißt ja selbst und ständig. Ja, also bedeutet so viel wie, du wirst keinen Feierabend mehr haben, du denkst die ganze Zeit über deine Selbstständigkeit nach, du bist quasi nicht, hast nicht mehr diese Trennung zwischen Privat- und Arbeitsleben. Und es ist eher sowas Negatives, ne? Also das heißt, du bist alleine, selbst, auf dich selbst gestellt. Und muss alles alleine bewältigen und das ständig, rund um die Uhr. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es das nicht. Für mich bedeutet selbstständig, dass ich ständig reflektiere, wie nah ich mir selbst bin. Und ob ich gerade aus meinem Selbst heraus handle. Das will ich euch gerade ein bisschen erläutern, was ich damit meine. Und ich glaube, dass das nicht nur für Selbstständige ganz wichtig ist zu verstehen. Da vielleicht nochmal besonders. Aber ich glaube eigentlich, dass es für jeden Menschen total essentiell ist, dieses Konzept zu verinnerlichen und für sich einfach so zu wandeln, dass es richtig ist. Ich erzähle euch einfach mal, wie es für mich ist. Also das Selbst, und jetzt fange ich wieder mit einer Metapher an, ich hoffe, das ist okay. Ich habe mir darüber letztens, solche Metaphern kommen mir immer, wenn ich spazieren gehe, meistens mit den Hunden, und das war auch bei dieser Metapher so. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, warum ist es manchmal so schwer, so zu handeln oder Entscheidungen zu treffen, die einem selbst entsprechen, also wirklich einem selbst entsprechen und nicht, weil sie gut ankommen oder weil das einfach gut wäre, wenn ich das machen würde, weil dann hätte ich ja die Anerkennung oder man macht das halt so. ich hatte dann so ein Bild mit so ganz vielen Decken, die übereinander gestapelt sind. Also so Zudecken, Decken, ihr wisst schon. Und ganz unten drunter ist so ein, ja, so ein Lichtkegel, sag ich mal, so ein Lichtball. Das ist das Selbst, ja, wie so eine kleine Sonne. Und ganz viele Decken liegen da drauf. Und irgendwann leuchtet das gar nicht mehr. Irgendwann sieht man es auch gar nicht mehr oder man vermutet gar nicht, dass da noch was drunter liegt, je mehr Decken da drauf sind. Und ich glaube, dass diese Sonne, dieses Selbst in jedem Menschen drin ist, ganz tief. Und schon mit der Geburt kommt die erste Decke drüber. Und wenn es so eine ganz hauchdünne Decke ist, aber die Geburt ist ja das erste Trauma, was der Mensch durchlebt. Und ich glaube, die Welt ist zu hart für das Selbst. Ich glaube, die Welt, in der wir leben, die ist einfach zu zerstörerisch für das Selbst. Und das Selbst braucht die Decken, um sich zu schützen. Und das geht mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen nahe. Ja, aber ist so. Und ich rede einfach weiter. Ich glaube einfach, dass mit jeder schlechten Erfahrung, nennen wir es schlechte Erfahrung, kommt eine weitere Decke drauf auf diese Lichtkugel, auf dieses Selbst. Und mit jedem Trauma, was wir erleben, mit jedem bösen Wort, mit jeder Verletzung von außen, legen wir eine weitere Decke drüber, weil wir einfach wissen, im tiefsten Inneren, wie wichtig es ist, dieses Selbst zu schützen und wie schützenswert es ist. Wobei ich glaube, dass dieses Selbst ja nicht zu zerstören ist. Also ich glaube, das ist etwas, was immer wieder durchscheinen wird und wohin wir auch immer wieder zurückkommen werden. Aber wenn wir uns auf die Welt einlassen, eben auf dieses Leben und nach den Regeln des Lebens spielen wollen, weil wir es ja auch müssen, also sobald wir am Leben teilhaben wollen, müssen wir nach den Regeln spielen, nach sozialen Regeln. Wir sind als Kind im Kindergarten, in Schule, oh Gott, ey, was wir da alles durchmachen müssen. Also gerade als neurodivergente Menschen, das ist doch, wenn ich daran zurückdenke, das war so die Hölle. Also Kindheit und Jugend einfach nur die Hölle. Und so viele Decken, die da über das Selbst gekommen sind, dass ich immer noch dabei bin, diese Decken zu entsorgen und zu entmotten. Und ja, wir müssen eben, wenn wir teilhaben wollen, die Regeln akzeptieren und nach ihnen spielen. Und da ist das Selbst einfach oft zu zart und zu echt, zu rein und nicht zerbrechlich, aber es ist einfach dafür nicht gemacht und es wird auch nicht verstanden. Und bei mir waren es jetzt zum Beispiel diese ganzen Masken, die ich mir antrainiert habe. Ja, das kann man auch so sehen, dass ja, also diese Deckenmetapher, das habe ich mir jetzt nur ausgedacht, dass man es besser verstehen kann, aber man könnte es auch so sagen, ja, im Kindergarten habe ich meine erste Maske perfektioniert und dann in der Schule weitere und dann im Berufsleben weitere und bis ich überhaupt nicht mehr ich selbst war und gar nicht mehr wusste, wer bin ich denn unter diesen Masken? So, und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dieses Bewusstsein zu haben, dass wir abgedeckt sind, dass unser wahres Selbst abgedeckt ist und einfach selten wirklich leuchten kann, wenn wir uns nicht darum kümmern, diese Decken abzunehmen. Und das mache ich gerade und das verstehe ich unter selbstständig. Ständig das Selbst im Blick zu haben, ständig hineinzufühlen und zu fragen, wie weit weg bin ich von mir selbst? Weil das ist der wichtigste Kompass, den wir haben, unser Selbst. Das ist der wichtigste Kompass, der uns sagt, wie wir uns entscheiden sollen, wo wir langgehen sollen. Und natürlich diese Decken, Masken, was auch immer, die sind wichtig. Die sind ein Schutz für uns. Nicht für das Selbst, für diese Lichtkugel. Wie gesagt, ich glaube, die ist unerschütterlich. Aber für uns, die wir hier in dieser Welt leben, wir brauchen das einfach manchmal, weil wir auch das manchmal gar nicht aushalten sonst, das, was uns entgegengeschleudert wird an Aussagen, an Verletzungen. Und manchmal wollen wir uns auch nicht offenbaren und das ist okay. Ich muss mich nicht jedem offenbaren. Nicht jedem da draußen geht mein innerstes Selbst etwas an. Hallo, das wäre ja noch schöner. Also ist völlig legitim, sich eine Decke überzuhängen, jetzt mal metaphorisch gesprochen, oder eine Maske aufzusetzen, wenn wir es bewusst tun. Und da liegt für mich der Unterschied und das habe ich wirklich erkannt, hier mit einem großen Bewusstsein ranzugehen. Nicht zu sagen, oh, es ist schlecht, mein Selbst ist so abgedeckt, ich bin nicht bei mir selbst, es ist schlecht, sondern das einfach zu sehen, okay, ich habe gerade ganz schön viele Masken auf oder Decken umhängen. Jetzt kann ich mich nicht mehr von der Metapher entscheiden. Ich habe das gerade. Warum eigentlich? Brauche ich die jetzt gerade oder kann ich vielleicht ein, zwei Decken abnehmen? Ja, also dieses bewusste Umgehen damit, das ist für mich Selbstständigkeit. Und das sind wir eigentlich, in dem Sinne sind wir eigentlich alle selbstständig. Und es gibt ja dann diese Gegenüberstellung, das Selbst und das Ego. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und da ich ja als Lehrerin auch Theologie studiert habe, habe ich da natürlich viel drüber gelesen, musste ich auch viel drüber lesen. Aber es ist sehr, sehr interessant und auf jeden Fall lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen. Ego ist für uns auch sehr negativ oft konnotiert. Und da möchte ich von vornherein sagen, nee, ist es nicht. Es ist nicht negativ. Wir brauchen das Ego in dieser Welt. Ja, das Ego hält uns davon ab, authentisch wir selbst zu sein. Bin ich von überzeugt. Aber es ist eben auch dieser Schutz. Und in der Metapher könnte man jetzt sagen, diese ganzen Decken sind das Ego oder die Masken sind das Ego, die das Selbst abdecken. Aber nicht, weil das Ego etwas Böses will, weil es das Selbst verdrängen möchte oder in Konkurrenz steht mit dem Selbst. Nein, es arbeitet eigentlich für uns. Es hilft uns eigentlich in dieser Welt und in unserem Lebensumfeld, in dem individuellen Umfeld, in unserer individuellen Lebensrealität, in der wir uns befinden, zurechtzukommen und geschützt zu sein. Ganz individuell für jeden. Und deswegen ist es nicht schlecht. Es ist menschlich, es ist total menschlich. Und ich bin der Überzeugung, es ist nicht möglich, komplett ohne Ego im Sinne jetzt von Decken und Schutz und Masken und so weiter zu leben. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich glaube, dass wir vor unserer Geburt, also der Moment vor der Geburt, da sind wir wahrscheinlich pures Selbst, weil wir einfach in purer Sicherheit sind, Geborgenheit, in absoluter Liebe. Da sind wir wahrscheinlich noch nur reinstes Selbst. So sobald wir die Welt betreten, schon nicht mehr. Ich glaube, dass wir wieder zu uns selbst werden, wenn wir sterben. Ich glaube, dass wir alle Decken und Masken, dass die einfach abfallen, abbröseln und unser reinstes Selbst dann weiterzieht, wohin auch immer. Und während wir eben hier in dieser Zwischenzeit unsere Zeit hier auf der Welt verbringen, dann müssen wir halt unsere Masken mit uns rumtragen. Wichtig ist aber doch nur, dass wir uns dem bewusst sind. Das nicht zu bewerten. Also nochmal, wichtig ist nicht bewerten, nur bewusst sein. Das ist mir total wichtig, dass das rüberkommt. Ich möchte euch ein kleines Beispiel sagen. Und zwar die Emotion Hass. Ich bin der Überzeugung, dass Hass mit dem Selbst nicht zusammengeht. Weil ich glaube, dass das Selbst reinste, pure Liebe ist. Also so, wie wir sie gar nicht kennen, wie wir wahrscheinlich gibt es, also wir haben kein Wort dafür, für diese Liebe, für diese Reinheit, um das zu beschreiben. Und Hass ist dann sowas wie, wenn du halt versuchst, so Magnete gegenpolig zusammenzudrücken, ne? Die stoßen sich komplett ab, das geht einfach nicht. Das kommt nicht zusammen. Das heißt, Hass ist dem Ego zuzuordnen. Und Hass ist demzufolge auch ein Schutz. Ich meine, warum hasse ich? Warum hasst ein Mensch etwas oder jemanden? Doch nur, weil er sich etwas komplett vom Leib halten möchte. Das ist ein totaler Schutzmechanismus. Und ich habe es in den letzten Jahren ganz oft gehört von verschiedenen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, ob das jetzt Hundetrainer waren, Trainerinnen oder auch Osteopathen, also Tierosteopathen, Heilpraktiker und so weiter, die gesagt haben, ich arbeite mit Tieren, weil ich Menschen hasse. Und als ich diese Sachen gehört habe, diese Ausführungen, habe ich das total verstanden. Also ich hatte dafür totales Verständnis und etwas in mir stimmt dem auch zu. Aber gleichzeitig fühle ich, dass das total falsch ist. Also, wie soll ich sagen, Menschen zu hassen, auch so grundsätzlich, ne, zu sagen, ich hasse Menschen, das ist total unmenschlich. Also das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Erstmal kannst du nicht jeden Menschen auf der Welt hassen. Es bedeutet aber, wenn jemand sowas sagt, dass dieser höchstwahrscheinlich von mehreren Menschen sehr, sehr verletzt wurde und diesen Hass dann einfach auf alle Menschen generalisiert. Und ich habe dafür vollstes Verständnis. Zweitens bedeutet es aber auch, da derjenige, der das sagt, ja auch ein Mensch ist, dass der sich auch selbst hasst. Dass da auch ein Selbsthass mitschwingt. Auch wenn die Person vielleicht sagen würde, nö, tue ich nicht. Ich stehe total für mich ein. Nur noch ich zähle jetzt. Und ich kümmere mich um die Tiere und alle anderen Menschen, die können mir mal einen Buckel runterrutschen. Das ist ja auch noch so eine Phase der Abwehrhaltung, wo ich denke, ich hoffe, dass du bald den nächsten Schritt gehst. Also das wünsche ich den Leuten dann immer, die sowas sagen, weil das kann nicht der Realität entsprechen, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist. Und ich glaube, wenn man an einem Punkt in seinem Leben ist, wo man so denkt, sollte man sich wirklich die Frage stellen, wie stehe ich zu mir selbst? Was macht dieser Hass mit mir? Ich kann nicht alle Menschen hassen. Ich als Hundephysiotherapeutin, das würde ja bedeuten, dass ich die Leute hasse, die mir mein Leben finanzieren, ja, die zu mir kommen oder mich kontaktieren, weil sie ihren Tieren was Gutes tun wollen, weil sie sagen, ja, mein Hund ist jetzt 12 Jahre alt, ich möchte ihm gern was Gutes tun. Können wir da was machen? Können wir die Muskulatur ein bisschen lösen? Die Gelenke mobilisieren? Was kann ich tun? Wie kann ich meinem Hund helfen? Ich kann doch so jemanden nicht hassen, der so ein gutes Herz hat und für seine Tiere was Gutes möchte. Und so sind eigentlich alle TierbesitzerInnen, mit denen ich arbeite, weil kein hassenswerter Mensch bringt sein Tier zu mir oder bestellt mich zu sich, damit ich sein Tier behandle. Nein, ich habe Liebe für diese Menschen. Punkt. Und ja, ich bin auch sehr verletzt worden. Ich habe auch Menschen getroffen, die eine große Verantwortung tragen, die sie nicht bewusst tragen, aber sie tragen sie, dass es mir heute auch so geht, wie es mir geht. Also ich sage es nicht, die sage ich in meinem Autismus oder sowas, da, ne, das, damit bin ich geboren, überhaupt nicht, aber ja, verschiedene Traumata und so, die man einfach so durchlebt, wie wir alle, ja, wie wir alle mehr oder weniger, sag ich jetzt mal. Aber natürlich treffen wir alle Menschen in unserem Leben, die einen Anteil daran haben, dass es uns in gewissen Situationen schlecht geht. Oder dass uns Situationen jahrzehntelang oder bis zu unserem Lebensende immer wieder triggern, dass wir Dinge nicht mehr tun können, weil wir traumatisiert worden sind durch Menschen. Aber soll ich euch was sagen? Ich hasse auch diese Menschen nicht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt für uns selbst. Also diesen Schritt sollten wir aus Selbstliebe gehen, dass wir uns wirklich, dass wir uns bemühen, an den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, ich erkenne das an und ich habe auch eine Wut darüber. Ich darf darüber wütend sein, sollte ich auch. Wenn man verletzt wurde, absolut. Wut ist Abgrenzung. Wir müssen uns abgrenzen von diesen Menschen und wir müssen nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben. Okay? Bitte nicht falsch verstehen. Ich bin nicht ein Mensch, der sagt, oh, wir müssen vergeben und dann ist alles gut und Vergebung, ne, ist so wichtig. Ich verstehe unter Vergebung ein bisschen was anderes, das würde jetzt aber hier ein bisschen zu weit führen. Ich denke jetzt nur aus meiner Sicht oder aus betroffenen Sicht, wo ich sage, bleibt nicht in dem Hass stecken, bleibt nicht stecken in dieser Wut und in dem Hass, das bringt uns nicht weiter. Es ist ein nächster Schritt, Verständnis aufzubringen, zu sagen, okay, auch diese Menschen haben ein Leben gelebt. Auch dieser Mensch, der uns verletzt hat, hat Dinge erlebt, die ihn dazu getrieben haben. Und Achtung, es geht mir jetzt nicht darum, Verständnis dafür aufzubringen und das zu entschuldigen, sondern es geht mir nur um mich selbst gerade, okay? Das ist egoistisch. Keine Frage. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Müsste ich aber drüber nachdenken. Aber nee, ich glaube, es ist nicht egoistisch. Ich glaube, das ist ein ganz gesunder Weg, wieder eben näher zu einem selbst zu kommen, zu mir selbst zu kommen, wenn ich diesen Weg gehe und sage, okay, weil das erlaubt mir, ich muss nicht in diesem Hass, in dieser Wut stecken bleiben. Ich darf den Schritt daraus gehen und sagen, okay, ich entschuldige das nicht. Das war nicht in Ordnung und ich lasse die Schuld bei dir. Du hast die Schuld daran. So, Punkt. Aber ich lasse es jetzt hinter mir. Ich bleib nicht in dem Hass. Der Hass ist kein Teil von meinem Leben. Ich lasse jetzt los, ich gehe weiter. Und ich erkenne einfach diese, ja, wie soll ich sagen, Dynamik des Lebens, diese Menschlichkeit darin, dass Menschen eben alles in sich tragen, gute und böse Seiten und alles dazwischen. Aber jeder für sich kann eben entscheiden, bleibe ich in diesem Hass oder nicht. Und ich sage jetzt nicht, dass ich keinen Hass empfinde. Nee, also das geht ganz schnell. Ich muss nur bei mir auf der Terrasse sitzen, will in Ruhe einen Kaffee trinken und dann fangen die Nachbarn an zu schreien und da irgendwie laut zu unterhalten, Musik zu machen oder keine Ahnung, ja. Und ich fühle mich gestört in dem Moment. Ich fühle, dass die da drüben meinen Lebensraum einschränken und ich jetzt nicht entspannen kann, ich nicht die Stille bekomme, die ich wollte. Und ich werde wütend darüber und es geht so weit, dass ich sage, oh, ich hasse es. Ich hasse vielleicht sogar euch. Ja, das geht so weit. Das kann sein. Und ich bin aber mittlerweile so weit, und dafür bin ich sehr dankbar, durch die Teilearbeit, die ich gelernt habe in der Psychotherapie, dass ich dann einfach sage, okay, hallo Hass, da bist du ja wieder. Ich lade dich ein, ich sehe dich. Ja, und dann im zweiten Schritt zu sagen, ich habe Verständnis, dass du da bist, ich verstehe es. Weil es ist absolut menschlich, sich darüber jetzt aufzuregen. Und dann kommt der dritte Schritt, wo ich sage, aber hey, guck mal, die Kinder, die da drüben gerade rumschreien und Krach machen, die ja haben jetzt Ferien und, also je nachdem, ne, was jetzt gerade ist, also jetzt nur ein Beispiel, die haben jetzt Ferien und waren jetzt lange in der Schule, müssen jetzt ein bisschen entspannen und spielen als Ausgleich. Du weißt doch, wie das früher war in der Schule. Das war doch auch für dich sehr viel Stress. Und ja, das ist so ein Selbstgespräch, was ich dann führe, so ein inneres. Das geht manchmal sehr viel schneller, als ich es jetzt ausführe. Aber im Prinzip ist das genau dieser Dreischritt. Und dann sage ich eben zum Schluss, komm, wenn du bei mir bleiben möchtest jetzt, dann lade ich dich ein, dass du dich verwandelst in Verständnis, in Ruhe, in Liebe und Verständnis, genau. Und ja, und dann spüre ich einfach wieder in mich rein und gucke, ist es noch da oder nicht. Meistens ist es dann schon gar nicht mehr da und es ist gar nichts nötig. Wie gesagt, es geht hier wirklich nicht darum, den Hass zu verteufeln, sondern Unbewusstsein. Ja, einfach Unbewusstsein. Und es macht so, so viel aus. Und jetzt rede ich schon ganz schön lange und ich überlege jetzt gerade, was ich alles noch sage. Ich habe eigentlich nicht mehr viel auf meiner Liste, aber ich will euch auch nicht langweilen. Nur zum Verständnis möchte ich das noch anbringen, und zwar, woher diese Sicht kommt, die ich da habe, dieses Verständnis über das Selbst, also dieses Selbstverständnis und über das Ego. Und das kommt bei mir aus der Mystik. Also die Wurzeln sind in der christlichen Mystik. Und Achtung, bitte nicht abschalten, wenn du jetzt sagst, oh Gott, mit Glaube habe ich gar nichts am Hut. Nee, darum geht's auch gar nicht. Es geht hier nicht um den Glauben an einen personifizierten Gott, der irgendwie von außen in unser Leben eingreift. Ja, ich habe Theologie studiert und ich habe so ziemlich alle Phasen des Glaubens durchlebt. Und ich bin eben an einer, da auch in einem ständigen Prozess des Wandels und bin jetzt angekommen eigentlich in einem total schönen Verständnis von Selbst und Ego und dem auch einer Übernatürlichkeit, einem, und dann kommt man eben immer wieder an den Punkt, ja, was sage ich denn jetzt dazu? Und einfach viele Theorien reden dann von einem Gott. Ja, und da ist aber viel mit gemeint. Also das kann jetzt einfach alles sein. Also etwas, was größer ist als man selbst. Irgendwas tief Ursprüngliches, eine unzerstörbare Quelle, die nichts fordert, nichts verurteilt. Das ist eine Vorstellung von etwas Göttlichem. Und darum geht's. Und nicht um mehr. Und schon gar nicht um Kirchen, schon gar nicht um Gemeinden, schon gar nicht um irgendwelche christlichen Praktiken oder sonst was. Da bin ich Gott sei Dank von entfernt. Aber diese Vorstellung in der Mystik von Selbst und Ego und wo wir herkommen, wo wir hingehen. Also ich meine, kommt schon. Das ist doch etwas, darüber macht sich doch jeder Gedanken. Und das hat jetzt nichts mit, bin ich gläubig, zu tun. Ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das betrifft doch jeden Menschen. Ich meine, das Leben ist doch wirklich ein großes Fragezeichen. Leben und Tod. Und mir kann niemand erzählen, dass er sich niemals darüber Gedanken macht. Und ich will da jetzt gar nicht tiefer einsteigen, weil das ist ja wirklich, das geht jetzt hier sehr weit weg von dem Thema. Aber es betrifft eben das Thema, was ich heute angesprochen habe. Deswegen wollte ich das wenigstens noch sagen, woher so mein Denken kommt und wo ich so stehe. Und ich glaube, ich habe da einen total gesunden Weg gefunden, der es mir erlaubt, mir selbst nahe zu kommen und mein Selbst anzunehmen, zu erkennen und es zu leben. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Ja, und wir sind hier im Podcast über Selbstständigkeit und Neurodiversität. Und ich habe mich gefragt, kann ich dieses Thema hier ansprechen? Aber ich denke ja, weil Selbstständigkeit, ja, es hat einfach mit Selbstständigkeit zu tun. Und selbst und ständig, das ist so ausgelutscht und das stimmt einfach nicht. Und ich habe euch jetzt heute meine Sicht auf dieses Wort dargelegt, was es für mich heißt, ständig auf mein Selbst zu schauen und zu gucken, wie geht es denn meinem Selbst? Handle ich aus meinem Selbst? Oder handle ich mal wieder aus meinem Ego, um anderen zu gefallen oder um irgendetwas zu erfüllen, das gar nicht meinen Werten entspricht? Treffe ich Entscheidungen aus Freude und Klarheit oder aus Angst und Schutz? Und das würde ich einfach jedem von euch empfehlen, das zu hinterfragen bei allem, was ihr macht, ob ihr selbstständig seid oder nicht. Ich glaube, wir sind alle in diesem Sinne, wie ich es jetzt erklärt habe, sind wir alle selbstständig. Und deswegen möchte ich euch gerne zum Abschluss eben diesen Impuls geben und euch nochmal ganz kurz diesen 3-Schritt zusammenfassen und euch wirklich mal dazu einladen, das auszuprobieren. Stellt euch einfach mal die Frage in der nächsten Woche bei verschiedenen Dingen, die ihr tut. Ihr könnt es eigentlich in jedem Schritt tun, den ihr geht, aber sucht euch einfach was aus und stellt euch die Frage, okay, habe ich jetzt gerade diese Entscheidung getroffen aus meinem Selbst heraus? Und woran mache ich das jetzt fest? Und zwar bringt mir diese Entscheidung Freude, Freiheit, Frieden, Klarheit. Dann kannst du davon ausgehen, dass du sie aus deinem Selbst getroffen hast. Hast du die Entscheidung aus deinem Ego getroffen? Dann wirst du vielleicht zu einem Schluss kommen, dass du sagst, ja, okay, ich habe sie eigentlich getroffen, weil ich nicht will, dass der und der das von mir denkt, zum Beispiel. Ja, also es ist alles andere als Freiheit und Frieden in dir. Stell dir diese Frage und sei ganz ehrlich mit dir selbst. Und dann, egal was rauskommt, meistens wird rauskommen, dass du aus Ego gehandelt hast. Ist so. Das ist einfach normal. Das ist menschlich. Ist total normal. Es geht auch nicht darum, das jetzt gut und schlecht, ne, einzuteilen. Einfach nur von außen angucken und einordnen, aber nicht bewerten. Und das ist ganz wichtig, ja. Also wenn du das jetzt eingeordnet hast, dann auf keinen Fall denken, oh Mist, war aus Ego raus. Nee, sagen, okay, war aus dem Ego heraus. Gut, kein Problem, das ist menschlich, ist in Ordnung. Habe ich Verständnis für, weil ich möchte ja nicht diese Reaktion bekommen zum Beispiel. Deswegen habe ich so entschieden. Das kann ich total nachvollziehen, habe ich größtes Verständnis dazu. Erkenne deine Entscheidung an und erkenne, dass dein Ego an in diesem Moment. Weil letztendlich ist es ja genau das, was die Teile in uns, die das dann entscheiden, was die brauchen, nämlich Anerkennung. Gib ihnen diese Anerkennung. Und dann kommt eben dieser 3-Schritt. Und den kann man eigentlich überschreiben mit in Beziehung gehen. Mit diesem Teil von dir, der diese Entscheidung getroffen hat. Egal welcher Teil es jetzt ist. Geh in Beziehung mit diesem Teil. Und der erste Schritt ist willkommen heißen, also Anerkennung geben diesem Teil von dir. Und sprich es aus. Hallo, Angst. Ich heiße dich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich sehe dich und ich verstehe, dass du da bist. Ich sehe dich. Jetzt habe ich den 2. Schritt ein bisschen schon mit einfließen lassen, nämlich Verständnis klar machen. Ich verstehe, warum du da bist. Ich verstehe, dass du nicht verletzt werden willst. Ich verstehe, dass ich das und jenes nicht wiederholen soll, weil es dir dann schlecht geht. Ich verstehe das total. Und der 3. Schritt ist eben diese Einladung zum Wandel. Und das ist so ganz wichtig. Alles kann sich wandeln in uns. Und gerade wenn wir uns distanzieren von einem kleinen Teil in uns, dass wir zum Beispiel sehen, ein Teil von uns hat jetzt Angst und aus der Angst eine Entscheidung getroffen, dann kann ich sagen, okay, der Teil, den löse ich jetzt ja durch diese Teilearbeit von mir ab. Das heißt, ich habe eine Distanz, ich habe eine andere Perspektive auf diesen Teil. Das ist eine total gängige Technik in der Psychologie. Und indem ich ihn willkommen heiße, Verständnis klar mache und Anerkennung gebe, habe ich schon diese Distanz geschaffen und diese neue Perspektive geschaffen. Und dann kann ich ihn eben auch sagen, okay, komm, schließ dich mir wieder an und wandle dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Du darfst wieder ins Vertrauen gehen. Ich lade dich ein. Vielleicht wirkt es jetzt für manche komisch. Für mich ist das so richtig Normalität geworden. Es ist wirklich eine ganz gängige Praxis. Googelt das mal, Teilearbeit. Das ist nichts irgendwie Esoterisches oder sonst was. Das wird in der normalen Psychotherapie immer wieder genutzt. Einfach um auch eine klare Sicht auf sich selbst zu haben. Und mir hilft das total weiter. Und es geht nicht darum, dass man sagt, so ich bestehe aus vielen Teilen und viele Persönlichkeiten. Nein, wir sind natürlich ein Ganzes. Es soll uns einfach nur ein bisschen helfen, Dinge, Entscheidungen, die wir treffen, was wir tun, all das ein bisschen besser einzuordnen. Okay, Leute, ich habe sehr viel geredet heute. Eigentlich habe ich gedacht, es wird eine kurze Folge. Aber ja, ich habe ja jetzt auch lang keine Folge gemacht. Von daher hoffe ich, dass das okay ist für euch. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht so lange dauert, bis die nächste Folge rauskommt. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen bei dem Thema. Und ja, wenn ihr irgendwie Ideen habt, Wünsche habt für diesen Podcast, Anregungen, Impulse, was auch immer, dann bitte, bitte schreibt mir an kontakt@svenja-tiertherapie.de oder geht auf meine Instagram-Seite. Das findet ihr alles in den Shownotes. Und ja, ihr könnt mich auf allen Kanälen erreichen. Ich freue mich immer, von euch zu hören, und ich danke euch ganz herzlich für euer Zuhören, für eure Treue, für euer Sein, und ich bin immer wieder überrascht, wie oft dieser Podcast gehört wird. Das macht mich wirklich total perplex, und ich kann das gar nicht glauben, dass mir Leute zuhören bei dem, was ich hier sage. Und ich gebe mir Mühe, dass mehr Kontinuität reinkommt und dass häufiger Folgen veröffentlicht werden, vielleicht häufiger und dann ein bisschen kürzer. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Aber ja, ich muss da selbst noch ein bisschen reinwachsen. Habt Verständnis für mich bitte. Und ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Je nachdem, wann du diesen Podcast jetzt hörst, einen schönen Tag oder einen schönen Abend, und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir Still und Stark gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch mit jemandem teilst, dem er gut tun könnte. Ich freue mich über jede Rückmeldung zu dieser oder auch anderen Folgen, ob als Nachricht, Bewertung oder Kommentar. Auch persönliche Erfahrungen, Gedanken oder Themenvorschläge sind herzlich willkommen. Vielleicht greife ich genau das in einer der nächsten Folgen auf. Du findest mich auf Instagram, Facebook und über meine Website. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes. Und vergiss nicht, sei doch mal empfindlich. Alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Deine Svenja.